Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte mit mir, der Eva, und diesmal wieder dabei Jana. Hallo Jana.
Hi, grüß dich.
Hallo, freue mich, dass du heute dabei bist, weil wir haben heute eine ganz besondere Folge wieder mal. Also wir hatten ja das letzte Mal, da hatte ich das Science-Fiction-Special mit Peter. Heute bist du wieder dabei und wir haben aber auch einerseits ein Special. Mhm. Und zwar haben wir diesmal eine Kooperation mit Netflix gemacht. Die haben mit uns gesprochen, weil nämlich genau am gleichen Tag, wenn diese Episode rauskommt, nämlich am 7. März, erscheint auch auf Netflix eine neue Serie, und zwar heißt die Das Signal, und wir durften die vorab schon sehen.
So ist es, genau. Ja, es handelt sich da um eine Geschichte, wir werden natürlich nicht spoilern.
Nein,
haben wir versprochen.
Genau.
Aber es ist die Geschichte im Prinzip, wie die Menschheit zum ersten Mal oder einige Menschen auf der Erde zum ersten Mal mitbekommen, wie ein Signal von außerhalb, was wahrscheinlich von außerirdischer Intelligenz kommt, die Erde erreicht. Und es erzählt auf sehr beeindruckende Weise, finde ich, den Umgang, den Menschen vielleicht mit sowas haben, im Großen und Ganzen als Gruppe, aber auch die Individuen. Und, es stellt natürlich immer wieder die Frage, ja, wie realistisch ist sowas? Ist das irgendwie ganz wilder Science-Fiction oder ist das tatsächlich eine Sache, die mal passieren könnte? Also könnten wir solche Signale wirklich empfangen und auf welche Art und Weise? Also in der Serie sind sie viel auf der ISS, da wird das dann auch zum ersten Mal gehört. Und ja, es gibt ja da doch das ein oder andere interessante Signal, was sogar echt ist und nicht nur in irgendeiner Serie vorkommt.
Genau, ja, also es ist ja eine Serie, das hast du ja gerade schon gesagt. Es ist eine deutsche Produktion, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das erwähnt haben.
Mhm. Genau. Stimmt, ja,
es ist eine deutsche Produktion. Und ja, recht interessant, Florian David Fitz spielt die Hauptrolle, der hat auch beim Drehbuch mitgewirkt. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, er spielt ja sehr viel auch auf der ISS, und zwar ist da nämlich seine Frau, die Paula. Und das fand ich ja sehr interessant, dass es eine Astronautin ist, die ja da quasi forscht, also die da über so ein privates Unternehmen, der ja eigene Forschung auf der ISS macht, die ja dann auch das Signal entdeckt. Ja. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ich habe dann auch übrigens nochmal nachgefragt, ob sie auch irgendwie wissenschaftliche Beratung hatten in der Serie, weil ich das natürlich immer, das ist immer das, was mich als erstes interessiert. Und sie haben tatsächlich also mit dem DLR auch zusammengearbeitet. Also gerade was jetzt die ISS betrifft, auch den Arbeitsablauf dort, die Hierarchien, Ausbildungen der Astronauten, Astronautinnen, der Alltag auch so dieses Gefühl, was die Astronautinnen haben, wenn sie eben ja ins Weltall blicken oder auf die Erde hinabblicken, ja, sozusagen. Das fand ich interessant und das merkt man tatsächlich auch, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl gehabt, gerade das Unglamouröse der ISS, das wurde da eigentlich sehr schön auf eine gute Art rübergebracht, ne? Weil manchmal ist das ja so, ja, und dann hier Raumstation und das ist alles in weiß und poliert, ja. Und da sieht man, dass das halt, ich glaube, das ist eine sehr realistische Darstellung des Ganzen, auch dass da viel veraltete Technik auch inzwischen oben ist, ja. Und so. Das hat mir auch gut gefallen, das fand ich sehr schön, ja.
Ja, das stimmt, genau, ja. Ja, ich finde es ja lustig, dass genau jetzt diese Serie auch erscheint, weil ja in der letzten Cosmic Latte Folge der Peter und ich noch darüber gesprochen haben, dass gerade Science Fiction ein Genre ist, das so im deutschsprachigen Raum ja sehr vernachlässigt wird.
Mhm.
Das stimmt, also, ja. Ein bisschen, dass er Stiefkind ist. Und dann gleich in der nächsten Folge haben wir jetzt diese Serie.
Siehst du?
Wobei, es ist jetzt keine klassische Science-Fiction-Serie. Also, es ist mehr so ein bisschen ein Mystery-Drama, finde ich.
Mhm.
Also, weil es jetzt nicht ganz so Science-Fiction ist. Spielt auch, glaube ich, irgendwie so in der nahen Zukunft oder wenn überhaupt irgendwie so in der Jetzt-Zeit irgendwie.
Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wann das sein
schon
soll.
Schon auch, gell? Also, ja. Mich hat also, das alte Handy vom Florian David Fitz sehr, sehr irritiert.
Da habe ich mir auch gedacht, das kann nicht so weit weg sein.
Ja.
Und es ist ja auch noch mit ISS, also es kann jetzt nicht die, weiß ich nicht, 100 Jahre in der Zukunft oder so, auf gar keinen Fall. Also vielleicht irgendwie paar 10, habe ich mir gedacht. Aber also, soweit ich jetzt mitbekommen habe, nennen sie keine Jahreszahl. Aber es wirkt so, als wäre es in der Jetztzeit. Ja, es ist nicht irgendwie 1000 Jahre in der Zukunft und alles ist anders. Das ist sehr, sehr menschlich, sehr aktuell auf eine Art und Weise. Und was ich auch interessant fand, war, was ja auch zum Thema gemacht wird in der Serie, hat so ein bisschen was damit zu tun, was wir letztes Mal besprochen haben, der Druck, der Erste zu sein, der irgendwas rausfindet oder publiziert oder der dann dafür verantwortlich ist. Das ist ja, dass da unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern enorme Konkurrenz auch herrscht und dass man anfängt, Sachen zu verheimlichen, weil man nicht möchte, dass jemand anderes das rausfindet. Das, finde ich, wird auch sehr eindrucksvoll dargestellt, wie weit da teilweise vielleicht gegangen werden kann, wenn man es auf die Spitze treibt.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Bevor wir da jetzt vielleicht in die Versuchung kommen zu spoilern, hat uns das Ganze nämlich inspiriert zu einem Thema, über das wir reden wollen, weil du schon gesagt hast, als Erster etwas entdecken. Es hat jemand, glaube ich, etwas zufällig entdeckt oder zumindest unabsichtlich. Das ist mir über ihn hineingebrochen. Und über das wollen wir reden. Und zwar geht es auch um ein Signal aus dem All, von dem die meisten wahrscheinlich schon gehört haben. Und zwar ist es das Wow-Signal. Also mir sagt das ja sehr viel. Weil du kennst das ja bestimmt auch. Glaubst du, ist das bekannt eigentlich? Also wenn man sagt, das Wow-Signal, sagen dann viele, ah ja, genau, kenne ich.
Das ist eine gute Frage. Es kommt total darauf an. Also ich glaube, es hat so ein bisschen Kultstatus ja inzwischen auch gekriegt. Wow-Signal hat einen schönen eingängigen Namen. Ich denke, wenn man sich da in den entsprechenden Bubbles bewegt, ist das sicher bekannt. Kann mir aber auch vorstellen, dass Leute damit gar nichts anfangen können. Und das größere Ding, was ich sehe, also ich bin immer ganz froh, wenn Leute mit dem Wow-Signal gar nichts anfangen können, als wenn da so gefährliches Halbwissen herrscht. Weil da gibt es sehr viel Sachen, die dazu erzählt wurden, glaube ich, die man etwas unter genauerem betrachten, die nicht ganz so sind, wie das manchmal dargestellt wird. Mhm. Aber in Astronomiekreisen ist es auf jeden Fall weltberühmt, würde ich sagen.
Ja, dann werden wir auf jeden Fall mal aufräumen da jetzt und werden
auf
mal
jeden Fall
sagen, was es wirklich mit diesem Wow-Signal auf sich hat. Es heißt nämlich tatsächlich so, also das ist jetzt nicht irgendwie Popkultur oder sowas, sondern das Wow-Signal heißt wirklich so. Mhm. Und zwar deswegen, weil das der Radioastronom, der das eben entdeckt hat, der Jerry R. Eamon, spricht man Eamon so aus? Ich glaube schon, oder?
Ich glaube schon, also es ist ein amerikanisierter Name, ja.
Schon, ja. Der hat das nämlich auf dem Papier notiert, der hat das Signal eben auf seinem Blatt Papier auf dem Ausdruck gesehen, er hat das dann eingekringelt und hat dann eben auch wirklich Wow hingeschrieben. Eben nicht aus Spaß, sondern weil es eigentlich wirklich eine Wow-Sache ist, die er da in den Daten gefunden hat. Ja, und wie kam es überhaupt dazu? Also der Jerry Eamon ist eben Astronom, der hat an der Ohio State University eben mit dem Big Ear Radioteleskop Untersuchungen gemacht, also im Rahmen des SETI-Projekts, das ja sehr bekannt ist, also das ist ja schon seit den 1960er Jahren aktiv und forscht eigentlich so auf der Suche nach außerirdischen Zivilisationen. Unter anderem eben auch im Radiobereich und sucht da eben nach Anzeichen oder Signalen eben jetzt von möglichen Aliens. Mhm. Auf jeden Fall kann man sich dieses Datenblatt auch anschauen, also diesen Ausdruck, also ich stelle das auch in den Shownotes. Und wenn man jetzt einen Blick darauf wirft, dann sieht man einen Haufen Einser, ein paar Zweier, also man sieht dann ein paar Zahlen eben. Und dann in der zweiten Spalte nur so eine Zeichenfolge, also 6EQUJ5. Das ist jetzt soweit so unspektakulär, also dass wenn man sich das so anschaut und man weiß, dass das das Wow-Signal eigentlich ist und dann sieht man das immer, ja, ist jetzt eigentlich nicht so toll. Ja,
also ist zu langweilig, ne? Also ich hatte das auch so ganz oft auf YouTube oder so, dass das Leute so verkaufen, als wäre das eine Audiodatei sozusagen. Ja, jetzt könnte man das hören, aber das echte, richtige Wow-Signal ist dieses 6EQUJ5. Das ist leider alles, ja.
Ja, eben, ja. Aber eben, um das zu verstehen, muss man eben einen kleinen Exkurs oder einen kleinen Ausflug eigentlich in die Radioastronomie machen, weil eben, wie du schon sagst, also gerade wenn man so Radiosignal, wenn man das jetzt so spricht, dann denkt jeder an Musik, Nachrichten, was man eben so aus dem Autoradio kennt. Wir denken immer an ein technisches Gerät, das wir verwenden, um jetzt Informationen eben zu vermitteln, eben über Radiowellen. Dabei sind aber Radiowellen eigentlich ganz natürlich. Also sie sind normale elektromagnetische Strahlung, so wie das Licht, das wir eben sehen können, oder eben Infrarot, Ultraviolettstrahlung. Und es gibt eben auch natürliche Phänomene, die jetzt Radiowellen erzeugen. Die Sonne zum Beispiel, die gibt eben auch Radiowellen ab. Also wenn wir da jetzt mit dem Radioteleskop da direkt auf die Sonne, wenn wir das exakt da ausrichten, sind das die Wellen, also so ein Rauschen, das wir da eben empfangen. Also Radiowellen sind eigentlich nur ein Teil des elektromagnetischen Spektrums. Und, wir können sie halt eben nicht sehen. Und wenn jetzt eben Astronomen diese Radiowellen empfangen, dann heißt das jetzt eben nicht automatisch, dass es jetzt eben Signale von Aliens sind, sondern es kann eben auch ganz natürlichen Ursprung eben haben. Aber es heißt jetzt eben auch nicht, dass es nicht so ist. Also
das ist richtig.
Es kann dann natürlich schon auch so sein. Und das ist ja auch immer wieder die Frage jetzt, also wenn wir jetzt ja auch eigentlich die ganze Zeit ja eben Radiosignale jetzt ins All senden, dass wir da quasi so laut sind oder Lärm machen im All, ob wir da quasi gehört werden können. Und das ist ja tatsächlich jetzt eigentlich nicht so einfach. Also das ist ja das, was wir da jetzt so abgegeben haben in den letzten Jahrzehnten, jetzt wird es ja eh schon weniger. Es ist ja viel zu schwach, als dass das irgendwo dann empfangen werden kann. Das nimmt ja die Intensität dann natürlich auch ab.
Ja. Genau. Ja, also das ist gar nicht so einfach. Also man sagt immer so, wir senden schon ganz unfreiwillig, aber da braucht man schon sehr, sehr gute, sag ich mal, Horcher, wenn man das irgendwie rekonstruieren will in Lichtjahren Entfernung, was da von der Erde kommt. Und ich habe ganz oft das Gefühl, wenn Leute Radiowellen hören, dann eben wegen dem Radio, was du gerade gesagt hast, auch im Auto, da denkt man sofort an Geräusche. Aber Radiowellen sind elektromagnetische Strahlung. Also das ist erstmal ist kein Geräusch, kein Sound. Man kann das hörbar machen. Ja, es gibt tatsächlich einige wenige Momente, wo wir Menschen absichtlich Radiowellen ins All geschickt haben und ganz konkret auch mit dem Ziel, dass das andere hören, nicht nur unabsichtlich was da raus sickert. Und zwar eins der berühmtesten war das Arecibo-Signal. Vielleicht können manche mit dem Arecibo-Observatorium was anfangen. Gab es ja ein bisschen leider traurige Nachrichten, ich weiß nicht genau wann, vor ein paar Jahren, wo das so zusammengestürzt ist. Aber 1974 war es ja noch ganz und da hat man Radiosignale rausgeschickt.
Ja, richtig, ja.
Genau, an einen Kugelsternhaufen, M13, 25.000 Lichtjahre entfernt. Das hat mich immer so ein bisschen gewundert, warum so weit weg. Also.
Ja, wenn schon, denn schon.
Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, man hat M13 damals auch ausgewählt, weil das sehr viele Sterne sind, weil man gesagt hat, okay, da hat man einfach die Möglichkeit, ein sehr konzentriertes Signal auf einen kleinen Ort zu schicken. Aber 25.000 Lichtjahre muss man sich halt auch im Klaren sein. Wenn die antworten, dann dauert es 50.000 Jahre.
Das dauert, genau, ja. Bis das dort ist und bis da auch was zurückkommt. Ja, genau. Aber ich glaube, da ging es auch eher mal darum, das einfach auch zu testen, dass man eben wirklich so gezielt fokussiert da ein Signal absendet.
Ja, auch mit symbolischem Charakter. Man hat da Informationen über Mathematik, Chemie und alles Mögliche über uns Menschen an sich. Also auch mal den Gedanken anzustoßen, was wollen wir denn erzählen über die Menschheit? Das finde ich schon auch mal ganz interessant. Also wir können ja nicht die volle Geschichte unserer Spezies daraus strahlen. Wäre vielleicht auch nicht so klug für einen ersten Eindruck. Und das hat natürlich einen ganz starken symbolischen Charakter. Also man sagt, okay, wir strahlen diese Nachricht raus, ein riesiges, wir sind hier, Graffiti im Prinzip.
Stimmt, ja.
Das hat man damals gemacht.
Aber ja, die Radioastronomie ist, also ich finde sie sehr spannend. Ich dachte eigentlich immer, dass es so langweilig ist, gerade wenn man sich so das elektromagnetische Spektrum ansieht. Wenn du da so in die anderen Richtungen eher so an das Ende des Spektrums gehst, dann hast du da so ganz viele coolere Sachen und dann denkst du, das ist total langweilig.
Das ist so langweilig und langweilig.
Ja, eben, genau, ja. Und wenn man dann sich aber ein bisschen näher damit befasst, ja, dann ist das eigentlich eine total coole Sache. Ja. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, warst du schon mal bei einem Radioteleskop? Also warst du da vielleicht mal in Bonn bei dem Max-Planck-Institut zufällig für Radioastronomie?
Da war ich noch nie. Wir haben damals tatsächlich im Masterstudium an der Uni Sternwarte München, also an der LMU, die haben so ein, ich sag mal, Studentenradioteleskop im Garten stehen. Und das hat mich total geflasht, weil wir damit eines Tages gearbeitet haben im Zuge von so einem Praktikum.
Ah ja, das haben wir auch gemacht, ja.
Das ist so cool.
Das ist cool, ja.
Ja, weil du denkst dir erst so, was ist das, diese komische Schüssel, die hier rumsteht. Und dann fängt man an, damit Aufnahmen zu machen. Und dann weiß ich noch, dass mein Betreuer gemeint hat irgendwann so, ah ja, hier, guck mal, das sind Wasserstoffwolken in der Milchstraße. Und ich dachte mir so, wie kann das sein mit so einem kleinen Radioteleskop mitten aus der Stadt raus?
Ja, aber
das
genau. Und super tagsüber.
Cool. Genau.
Ja, das sind nämlich genau die Vorteile von hier. Also du kannst halt echt so auch bei bewölktem Himmel tagsüber, du kannst eben da so durch Staubwolken durch, die da im All sind. Also das sind halt schon Vorteile. Und eben in Bonn, das wollte ich noch kurz sagen, da ist ja dieses riesige 100 Meter Radioteleskop Effelsberg, das die ja dort betreiben. Das muss schon eindrucksvoll sein. Also würde ich mal ganz gerne mal, können wir mal einen Ausflug machen.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das Problem, warum viele Leute die Radioastronomie nicht so attraktiv finden, ist ja auch, im Gegensatz zum Optischen hast du ja meistens, also du kannst schon Bilder machen, aber grundsätzlich geht es ja auch einfach um die Signale selbst, ja, dass man sagt, okay, hier haben wir irgendwie eine starke Radioquelle. Das ist nicht unbedingt die wunderschönen Bilder von irgendwelchen Nebeln oder Supernova, die man da sieht.
Genau.
Aber diese starken Radioquellen erzählen uns eben ganz, ganz viel und das ist das Coole dran.
Ja, und das absolut Coolste ist sowieso die Interferometrie.
Eben, genau.
Also das ist ja wirklich, also ich finde, also mich flasht das total, ja. Damit hat man ja dann auch quasi das erste Bild von einem schwarzen Loch ja realisieren können oder machen können. Ich erzähle es mal ganz kurz. Also das ist quasi eine Technik eben in der Radioastronomie, die Very Long Baseline Interferometry. Da werden eben mehrere Radioteleskope, die jetzt eben sehr weit voneinander entfernt sind, eigentlich zu einem riesigen Teleskop zusammengeschlossen und sammeln dann eben gleichzeitig Daten von einem astronomischen Objekt. Und das ist eben auch passiert, als man das schwarze Loch von der Galaxie M87, also das erste Bild dann eigentlich gemacht hat, das dann 2019 veröffentlicht veröffentlicht wurde. Das wurde eben mit diesem Event Horizon Teleskop, mit dem Projekt, ja, realisiert. Und da hat man jetzt eben auch 8 bodengebundene Radioteleskope zusammen, also miteinander verbunden. Also man hat quasi dann ein virtuelles Teleskop gehabt, das halt wirklich die Größe der gesamten Erde gehabt hat. Und das ist halt echt so, wow, ja. Also da habe ich gleich ein Wow-Signal, ja.
Ja.
Und da hat man halt dann wirklich, also diese 8 Teleskope gleichzeitig, da haben sie halt die gleiche Gegend im Himmel beobachtet. Und das dann wirklich, also von Grönland, Antarktis, Hawaii bis rüber nach Europa, hast du dann im Prinzip ein riesiges Teleskop gehabt. Die haben dann halt mega viele Daten produziert, ja. Also das waren ja, weiß nicht, wie viele Terabyte Festplatten. Und man hat ja noch 5 Jahre gebraucht, um das alles auszuwerten, ja. Und dann hat man diesen Schatten ja eigentlich gehabt, dass man dann nicht direkt das schwarze Loch ja, genau, fotografiert, sondern eben die Umgebung. Und ja, und das kannst du aber eben nur mit Radioteleskopen machen, ja. Und das ist dann halt schon eine ziemlich coole Sache, ja. Ich habe übrigens in Cosmic Latte in der Folge 10 schon mal darüber gesprochen, also wie dieses Bild auch entstanden ist und wie das alles funktioniert. Also wer da nochmal reinhören möchte, ganz kurze Werbung in eigener Sache, ja.
Also es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, weil das ist so irre. Also dieses Bild von M87, also von dem supermassereichen Schwarzen Loch, das flasht mich bis heute wirklich, dass das geht, dass wir da durchschauen können, weil nur mit den Radiosignalen können wir durch diese ganzen Staub und Wolken, die da und Gaswolken, die da sind, überhaupt durchsehen. Also du hast völlig recht, eigentlich ist das fast das Wow-Signal, dass wir das geschafft haben.
Ja, ja, eben. Und wenn du auch weißt, wie es eben zustande gekommen ist, ja, wie viel Forschung, wie viel Vorarbeit auch und Vorleistung da notwendig war, um das zu realisieren, und dann ist das ganze Projekt einfach schon ein Wahnsinn, ja. Und dass sie dann das Bild zusammengebracht haben, ist natürlich auch toll. Wobei jetzt das Bild jetzt halt natürlich jetzt per se, wenn du es halt mit anderen, eben wie du schon gesagt hast, diese optischen Kalenderbilder, die wir wo wir alle verwöhnt sind mit den tollen Astronomiebildern, ist es jetzt natürlich nicht so toll, ja. Aber ja, wenn man da so ein bisschen dahinter blickt, ja, was dazu notwendig war, dann ist es halt schon.
Was es bedeutet, ne? Genau. Ich habe da auch, ey, vielleicht hast du das auch erwähnt gehabt in der Folge 10. Ich fand das so witzig, weil du gerade gesagt hast, diese Terabyte an Daten. Soweit ich gehört habe, mussten die wirklich, also physisch mit Festplatten von Ort zu Ort tragen, weil eine Datenübertragung per Internet hätte viel zu lang gedauert. Also da hatte keiner Zeit dafür.
Nein, die haben da wirklich die Festplatten zusammengetragen. Ja.
Irre.
Ja.
Also Wahnsinn. Und das ist möglich wegen Radioastronomie. Also nur das macht das möglich.
Ja, und das macht es wirklich toll, dass eben auch, man hat ja auch schon mehrere Entdeckungen gemacht, also kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, Pulsare. Du siehst Bereiche oder Objekte, die jetzt halt im Optischen nicht sichtbar sind. Mhm, ja. Also, und entdeckst da halt ganz neue Dinge vielleicht, ja. Aber die aber eben starke Radiowellen aussenden, ja. Also das ist schon eine coole Sache. Also deswegen Radioastronomie, ja, nicht unterschätzen.
So ist es.
Genau, also eine ziemlich coole Sache. Aber zurück zu unserem Wow-Signal, ja. Also wir haben jetzt schon gesagt, dass wir da keine schönen Visualisierungen haben, ja. Sondern nur Zahlen und Buchstaben, ja. Und die muss man eben interpretieren können. Also man muss jetzt eben genau wissen, okay, was bedeutet das eigentlich? Was sehe ich hier, ja? Und zwar ist auf diesem Papier jetzt eben im Prinzip ein Signal-Rausch-Verhältnis abgebildet, ja. Und zwar die Stärke des Radiosignals jetzt in Bezug auf das Hintergrundrauschen, das jetzt ohnehin immer da ist, ja. Mhm. Und wir haben jetzt eben diese 1 und 2 und dann eben dieses mysteriöse 6EQUJ5. Und wir schauen uns jetzt eben an, was das jetzt genau bedeutet. Und zwar hat das Teleskop alle 12 Sekunden jetzt eben die Stärke der Radiowelle gemessen, also dass eben aus dem Weltall auf die Antenne getroffen ist. Und wenn das Signal jetzt eben nicht stärker als das Rauschen war, also anders gesagt, das ist jetzt einfach kein Signal gemessen worden, dann ist eben gar nichts markiert worden, also gar nichts aufgezeichnet worden. Und bei einem stärkeren Signal ist dann eben Ziffer 1 bis 9 gekommen, also das waren eben so ein bisschen stärkere. Und wenn dann ein noch stärkeres Signal gekommen ist, sind dann in die Buchstaben gekommen, also dann von A bis U, und U war jetzt eben das Maximum. Und das Signal entspricht schon 30 Mal stärker als das Hintergrundrauschen, das da ist. Und was jetzt eben passiert ist, ist, dass plötzlich das Teleskop ein Signal empfangen, dass es direkt mit der Stärke 6 schon eingetroffen ist. Und 12 Sekunden später hat es dann eben schon die Stärke E gehabt. Danach dann eben das Q und dann die Maximalstärke von U. Und dann ist es eben langsam wieder abgeschwächt, ja, also dann eben auf J und 5 und ist dann eben wieder mit diesem Hintergrundrauschen, also auf das abgesunken. Und insgesamt hat es eben 72 Sekunden gedauert, das Signal, das eben so schnell, wirklich schnell angestiegen ist und dann eben auch genauso schnell wieder abgesunken ist. Und das war jetzt eben das, was der Jerry Eamon eben mit Wow bezeichnet hat, ja. Also da das schon sehr ungewöhnlich ist, weil das eben so extrem stark plötzlich dieses Signal ist, also 30 Mal stärker.
Das ist schon ordentlich.
ist halt schon, also da ist schon ein ordentliches Gewumse quasi reingekommen.
Genau, ja. das ist nicht Statistik oder so, dass man sagt, oh, da gab es irgendeine komische Fluktuation, sondern das ist, wie sagt man, statistisch relevant, signifikant.
Genau, ja. Genau. Ja. Und eben auch 72 Fall. Sekunden lang, ja. Mhm. Das ist jetzt nichts, kann man jetzt nicht ignorieren, ja. Nee. Da ist jetzt eben die Frage, genau, was ist jetzt eben ein Signal von Außerirdischen? Mhm. Wie würde jetzt eben so ein Signal von Aliens überhaupt aussehen? Ja, und tatsächlich entspricht das eben so im Prinzip dem, was man sich auch vorstellt. Mhm. Ja. Und
so ist es.
Aber woher weiß man jetzt eben, ist es künstlich, also von Aliens oder eben ein natürlicher Ursprung? Also ich habe vorhin schon erwähnt, dass ja Radiowellen, das kann ja vorkommen, dass die mal so auch ausgesendet werden von eben Pulsaren oder sowas. Da passt das aber nicht so ganz zusammen. Und wir haben ja auch die Dauer eben von 72 Sekunden. Man muss nämlich auch wissen, dass das Teleskop selber jetzt eben keine Nachführung hatte. Das heißt, es kann sich jetzt nicht dauerhaft eben auf einen bestimmten Punkt im Himmel ausrichten. Das heißt, wenn es jetzt ein Objekt erfasst, dann hängt das jetzt davon ab, wie weit das entfernt ist, wie lange das quasi beobachten kann. Und wenn wir jetzt eben etwas haben, das sehr weit weg ist, also außerhalb unseres Sonnensystems, dann ist das eben ungefähr 72 Sekunden, weil die Erde sich ja weiter dreht.
Mhm. Man macht so einen Sweep sozusagen.
Genau, ja. Mhm. Und das heißt, das würde eben so stärker werden, das Signal, bis es eben ein Maximum erreicht hat und dann eben abklingen und eben verschwinden.
Mhm.
Und das ist jetzt eben genau das, was dieses Wow-Signal gemacht hat. Und da kann man jetzt eher darauf schließen, dass es eben weiter weg ist und dass es eben nicht in der Nähe von der Erde jetzt ist. Ja,
ja genau, da gab es ja ganz viele Theorien natürlich auch, also was es nicht Künstliches sein könnte. Auch weil du vorhin gesagt hast, Pulsare und so weiter. Da ist, soweit ich weiß, auch die Sache, wenn eine natürliche Quelle ein Radiosignal aussendet, dann ist das meistens auch recht breit. Ne? Also das sind viele Wellenlängen, die da zusammenkommen. Das ist ein breites Signal. Es ist nicht sonderlich konzentriert auf einen bestimmten Bereich. Und wow ist wahnsinnig eng. Ich glaube, wow ist auf 10 Kilohertz beschränkt, was die Bandbreite angeht. Und soweit ich weiß, kennen wir keinen natürlichen Prozess. Mhm. Das heißt natürlich wieder nicht, dass es nicht einen geben kann, aber wir kennen keinen, der so schmalbandig sendet.
Ja.
Das
ist schon, also wir haben noch keinen gefunden.
Noch keinen gefunden, so ist es.
Genau, ja. Ja, und auch die Länge passt ja nicht, weil so Radioblitze oder sowas, die sind ja kürzer,
genau,
nur so Millisekunden. Und ganz interessant finde ich ja auch die Frequenz.
Oh also, ja, die Frequenz, das ist eigentlich mein Lieblings.
Ja, da kriege ich ja Gänsehaut, ja.
Also die Frequenz, das ist wirklich, genau, also damit ihr versteht, warum wir da Gänsehaut kriegen. Wenn man sich die Frequenz jetzt anschaut, wow, hat ungefähr, nicht ganz konkret, aber wirklich sehr, sehr stark darauf beschränkt, auf 1420 Megahertz gesendet. Und das denkt man sich jetzt, okay, das ist jetzt keine sonderlich tolle Zahl, ja, wirkt jetzt nicht so spannend, aber man muss sich ja überlegen, wenn ich jetzt Außerirdischer bin oder wenn ich ein Signal schicken will an Außerirdische, dann muss ich ja irgendwie auf mich aufmerksam machen. Da muss ich ja irgendwie zeigen, okay, ich bin intelligent und ich hoffe, irgendwie jemand anderes versteht es, dass ich intelligent bin. Da wir keine gemeinsame Sprache haben, müssen wir die Sprache nehmen, die wir alle sprechen. Und das ist die Sprache der Mathematik und Physik. Denn wir gehen stark davon aus, dass sie auch Physik betreiben, wenn sie hochzivilisiert sind. Ja, und da sind 1420 Megahertz, das ist die neutrale Wasserstofflinie. Also das ist der sogenannte Hyperfeinstrukturübergang. Das ist ein elektrischer Übergang im neutralen Wasserstoffatom. Und das ist eine ganz berühmte Frequenz. Also dieses der neutrale Wasserstoff strahlt eben genau auf dieser Frequenz. Und da das einfachste Element ist, also sowas Grundlegendes, Simples in der Physik, ist ein Objekt oder ein Signal, sage ich mal, was auf genau dieser Frequenz sendet. Natürlich hochverdächtig, dass da irgendwie versucht wird, unsere Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Wäre halt schon ein ziemlich krasser Zufall, wenn man es so will, ja. Genau, dass das halt dann genau eben auf dieser, also Radiowelle ist halt die 21 Zentimeter Linie, also Wellenlänge. Wasserstoff ist ja auch das häufigste Element, ja. Also eben auch wichtig für die Astronomie. Und interessant ist ja auch, also Geräte dürfen diese Frequenz auch gar nicht benutzen. Also die ist ja auch reserviert für das die
gesperrte
Astronomie, ja. Also
ja, weil man sich ja immer überlegen muss, okay, da gibt es eben diese Schelling-Punkte, das finde ich ganz spannend, das ist ein Begriff aus der Spieltheorie. Wie erzeuge ich die Aufmerksamkeit von jemandem oder wie kann ich einen Punkt definieren, ohne mit jemandem vorher zu kommunizieren? Also da gibt es dieses Experiment, dass man sagt, okay, wir schicken zwei Leute los in New York City und die müssen sich finden. Also die wissen beide, sie suchen irgendjemand anderen, aber sie haben keine Kommunikation, sie können sich nicht absprechen. Und dann suchen die eben diese Schelling-Punkte, also was ist ein herausragender Ort? Also zum Beispiel, wir können aufs Empire State Building gehen, vielleicht um 12 Uhr mittags, das wäre so ein Punkt auch für uns Menschen, der uns intuitiv erscheint. Mhm. Und so einen Schellingpunkt muss man dann eben im All finden, wenn man kommunizieren will. Und diese 1420 Megahertz, die Wasserstofflinie, ist zumindest in unserer Logik und dadurch, dass es halt physikalisch grundlegend ist, nicht nur was Menschliches, sondern was Universelles ist, wird das schon Sinn ergeben. Das ist schon hochverdächtig.
Ja, schon. Es gibt nur ein Problem bei der ganzen Sache.
Wie immer. Nie ist irgendwas einfach.
Ja, es wurde nur einmal empfangen, also und seitdem nie wieder. Also es konnte nicht irgendwie wiederholt werden. Es blieb bei diesem einen Mal. Ja. Und es ist auch die Lokalisierung etwas schwierig, weil tatsächlich hat es nur irgendwie eine Antenne gemessen.
Mhm. Also das verstehe ich nicht ganz, wie das passieren konnte.
Ja, das ist halt echt irgendwie.
Das Big Ear Radio Teleskop hatte zwei Antennen, die im Abstand von 3 Minuten, genau, glaube ich, auf den gleichen Ort gezeigt haben. Und sie wissen nicht, welche Antenne es war. Das, glaube ich, kann man aus den Daten nicht mehr rauslesen, ob das die erste oder zweite war. Genau. Und aber warum das Signal in der einen Antenne da war und in der anderen nicht, das ist für mich das größte Problem an der Sache eben auch. Also ich meine, dass man es nie wieder danach gemessen hat, okay, vielleicht senden die auf irgendeiner komischen, in einem komischen Rhythmus oder weiß ich nicht was, aber dass 3 Minuten später oder vorher das Signal noch nicht da war, das ist schon seltsam. Also das, weiß nicht, hast du da eine, also wie stehst du dazu? Wie findest du, dass man das wegerklären kann oder ist das... Ist das das Todesurteil für extraterrestrische Intelligenz sozusagen?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt auch komisch. Aber wenn man halt dann das hört, dass es wieder nur eine Antenne war, dann ist es halt dann, ja, weiß ich nicht, dann ist ja mein Gedanke, vielleicht war die andere Antenne oder irgendeiner ja irgendwie nicht richtig funktioniert oder so. Ja. Aber ja, das hat man wahrscheinlich dann auch schon ausgeschlossen oder so oder überprüft. Ist halt schwierig. Ich meine, das ist halt auch, das war 1977, ist halt auch schon lange her. Und das Teleskop gibt es ja auch nicht mehr.
Ja.
Das ganze Ding hat eine voll traurige Geschichte, weil es hat ja ziemlich lange für SETI damit gearbeitet und Aufnahmen gemacht und alles. Und dann, also ich glaube, bis immer Mitte der 90er Jahre oder so, Ende der 90er Jahre. Und dann ist das Ganze irgendwie, also dieses Gelände verkauft worden.
Okay.
Und es ist ein Golfplatz da gemacht worden.
Nein.
Also so viel zum Thema. Ja, also mal Erster sein und da was historisch Bedeutendes vielleicht aufzunehmen, und dann ist dann ein Golfplatz.
Ja, das ist da irgendwie die Ambivalenz des Menschlichsein, oder? Irgendwie außerirdische Signale suchen und golfen.
Genau. Denkt man mal nicht drüber nach, denkt man bei der Golfpartie drüber nach, je nachdem, ja. Ja, aber auf jeden Fall wieder zurück zu den Antennen. Das macht aber die Lokalisierung eben schwierig. Also man hat da so grob Richtung Sternbildschütze das dann ausfindig machen können. Und interessant ist, dass es ja immer noch untersucht wird. Also es ist ja nicht so, dass man das ad acta gelegt hat. Und es hat dann erst 2022 hat ein spanischer Amateurastronom versucht, eine exaktere Lokalisierung vorzunehmen und hat sich dann wirklich da so über Sternenkataloge da durchgewurschtelt. Und hat auch tatsächlich ein paar Kandidaten gefunden. Und einer davon wäre sogar ein Zwilling der Sonne. Also der hat auch annähernd auch von der Temperatur her, also mit 5783 Kelvin und 99% Sonnenradius, mit gleicher Leuchtkraft, ist er da schon sehr, sehr nah an der Sonne dran.
Ja.
Ja, und ist 1800 Lichtjahre entfernt von uns im Sternbildschütze. Also ist schon ein heißer Kandidat.
Das ist nicht schlecht, ja. Ich meine, man muss natürlich da davon ausgehen, das ist wahrscheinlich unter der Prämisse gefunden worden, zu sagen, okay, wir suchen die sonnenähnlichsten Sterne in diesem Bereich.
Ja,
ne? Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass die vielleicht auch um sonnenähnliche Sterne rum sich bewegen. Aber also ich denke, das ist bestimmt sinnvoll und das ist auch gut, mal zu gucken, was ist da so. Aber wir wissen es ja nicht. Also vielleicht sind die ja auch irgendwo ganz woanders.
Natürlich, das ist halt die Gefahr, dass du dann einen Bias hast, die ist halt groß, ja, dass du dir den da halt reinbaust. Ja. Aber es ist halt zumindest mal ein Ansatz anzufangen.
Absolut, ja. Denke ich auch.
Und er hat eben ein paar Kandidaten, wo aber noch die Daten noch fehlen, also müsste man sich noch genauer anschauen. Man hat ja kurz auch geglaubt, dass man, das war 2017, da war ja da kurz die Theorie, dass es ja doch vielleicht ein Komet war. Der das verursacht hat, ist aber inzwischen wieder widerlegt worden. Mhm. Also wir stehen wieder mehr oder weniger am Anfang.
Auf Anfang.
Genau, wir wissen noch nicht, dann ist es tatsächlich, das ist mehr der meistversprechende Anwärter halt für eine ausländische Botschaft. Ja. Und das ist ganz interessant. Ich meine, es ist halt schade, dass es nur einmal gesendet wurde. Ja. Aber vielleicht ist das auch der Hinweis darauf, ja, dass es vielleicht von Aliens sind. Wir haben ja auch nur einmal gesendet, das Arecibo.
Das stimmt.
Dann hat es niemanden mehr vielleicht interessiert oder keine Forschungsgelder mehr gegeben. Ist das Geld ausgegangen und also weiß man nicht.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn man über SETI und so weiter spricht und dann kommt ja auch oft diese Frustration auf, so, mein Gott, die suchen jetzt seit über 50 Jahren und finden nichts. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen mehr Geduld. Also ich meine, wir machen das noch nicht so lange und
stimmt, ja.
Das Universum ist groß und 50 Jahre sind effektiv, bedeuten die ja nichts im kosmischen Kontext. Aber ich find's irre, dass wir überhaupt sowas gefunden haben. Weil für mich ist auch immer Wow-Signal so eine Sache. Selbst wenn es nicht Aliens waren, ich würde dazu gern wissen, was zur Hölle das war. Also das ist ja so seltsam, dass wenn es jetzt nicht irgendwas Banales ist, wonach es wirklich nicht ausschaut, dass es irgendwie instrumentelle Fehler waren oder von der Erde kam oder so, dann wäre es ja trotzdem hochinteressant. So was sendet so schmalbandig plötzlich so starken Radiowellen aus? Also wäre ja auch interessant, zumindest das zu wissen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Magst du vielleicht nicht doch wieder in die Forschung zurückgehen und das anschauen?
Zurück zum Mausignal. Ja, also ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass die versuchen ja, die haben ja dann immer wieder danach gesucht, auch immer an die gleiche Stelle, auch mit den anderen Radioteleskopen und nichts gefunden. Und da sinkt natürlich dann die Wahrscheinlichkeit. Also da gibt es so Leute, die ganz wilde Statistik machen, wie wahrscheinlich das ist, dass das überhaupt ein wiederkehrendes Signal ist, wenn wir es nie wiederfinden, also wenn wir es bisher nicht wiedergefunden haben und so. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit sinkt halt leider immer weiter. Vielleicht ist es ja auch nicht wiederkehrend, so wie du gesagt hast, vielleicht haben die es einmal gesendet und wir waren halt super lucky, genau in dem Moment da hingeschaut zu haben. Ja. Und ich glaube auch, ob das eine Botschaft enthalten hat, ne, dieses Modulation, das konnte das Big Ear gar nicht rausfinden. Mhm. Also dafür war es nicht ausgerichtet.
Ja.
Das heißt, wir wissen nicht, was da drin war, ob da irgendwas drin war.
Ja, es sind leider viel zu viele Fragezeichen.
Ja. Aber es ist die beste Chance, die wir haben. Also ich bin auch noch nicht, bereit, es loszulassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich bin auch schon ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich meine, ich stehe total auf Science Fiction und ich mag ja das total, so Alien Encounter-Sachen und so, aber wenn es dann so auf Hard Reality geht, bin ich da dann irgendwie immer so skeptisch, ob da halt wirklich, ja, weiß ich nicht.
Für mich ist das echt immer so dieser Grundsatz zu sagen, it's never aliens until it is. weil gibt's ja oft in der Astronomie, dass es heißt so, oh ja, unbekanntes Signal, gerade Schlagzeilen verpacken das dann gerne mit irgendwie, gerade wenn es Radio ist, weil das eben so schön artifiziell klingt. Und meistens ist die Alien-Erklärung für irgendwas Unbekanntes die Erklärung, die man als allererstes ausschließen kann. Also es ist praktisch nie Aliens, bis es halt irgendwann vielleicht doch soweit ist. Dann ist halt die Frage, was passiert dann?
Ja, ich meine, wir haben ja das letzte Mal bei den Exoplaneten ja auch ein bisschen über so Mikroorganismen gesprochen.
Genau.
Und wie man sich so außerirdisches Leben dann vorstellen kann, das wir vielleicht eher noch finden. Mhm. Und ich denke mal, da ist es ja schon so, ja, können wir schon lucky sein, wenn wir das irgendwie finden.
Total.
Und ich meine, und bei SETI und bei solchen Signalen, da sprechen wir halt wirklich schon von einer Zivilisation. Also da sprechen wir wirklich von, jetzt, ich sage jetzt, intelligentes Leben.
Absolut.
Und halt wirklich fortgeschritten. Und da tue ich mir dann schon ein bisschen schwer.
Ja, also, ja, und vor allem auch so, also da gibt es ja tausend Gründe. Allein, für mich ist allein das Argument von diesem, offensichtlich sind nicht überall Zivilisationen, sonst hätten wir es ja vielleicht schon mitbekommen. Und vielleicht ist das einfach so selten, es ist so viel Platz dazwischen. Ich meine, allein 1800 Lichtjahre, das ist jetzt nicht so weit im Kontext von der Milchstraße. Aber das bedeutet halt immer noch, dass wir fast 2000 Jahre one way für eine Botschaft brauchen. Und die meisten Sterne sind weiter von uns weg. Also vielleicht ist es einfach ein Platz, ein Raumproblem sozusagen.
Ja, das ein Entfernungsproblem.
Ein Entfernungsproblem.
Ja, wer weiß, wie es dort wirklich ausschaut. So. Vielleicht ist das eh alles so wie in den ganzen Science-Fiction-Filmen, wie in Star Wars und Star Trek.
Wahrscheinlich. Wir sind nur die Einzigen, die noch nichts mitbekommen haben. Um uns rum schon längst.
Überall ist voll die Party im Gange.
Und wir haben nur einmal kurz irgendwie so einen kurzen Ausbruch mitbekommen.
Genau, und wir da schon voll aus. Und,
so ist es, ja. Ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das irgendwie noch weiter verfolgt wird, dass man vielleicht eines Tages, ich wäre ja auch froh, wenn man es eines Tages ad acta legen könnte, ja, wenn man irgendwann sagt, okay, wir wissen definitiv, das war nix. Das wäre ja auch gut.
So ist das so unbefriedigend.
Ja,
ist
furchtbar.
So? Ja, eben, aber es ist ja weder das eine noch das andere und das ist halt schwierig.
Ja.
Genau, das ist unbefriedigend. Ja, das wäre schön, wenn man das zumindest irgendwie auch, wenn man sagen kann, okay, warte, war nicht, Antenne war doch kaputt oder so.
Ja, genau, irgendwas, wie man das erklären könnte. Weil ich denke, der Punkt ist ja auch der, dass wir gerade, wenn man, SETI, glaube ich, macht da ja auch immer wieder, hat ja sehr große Ambitionen, auch wirklich sehr ernst genommen zu werden. Und dass man auch wirklich ganz, ganz mit dem scharfen Messer wirklich an alles auch rangehen muss und sagt, okay, wenn es gestorben ist sozusagen, wenn wir wissen, das ist nicht künstlich, dann muss man das auch loslassen. Weil das ist ja Wissenschaft, dass man sagt, wir glauben erst Dinge da, dann, wenn wir wirklich ganz konkrete Beweise haben und nicht, weil wir es gern hätten. Also ich fände das auch toll, wenn es tatsächlich Aliens wären, aber das reicht halt noch nicht ganz.
Ja, ich weiß halt auch nicht, wie könnte man das noch beweisen?
Also ich denke, wenn sie es nochmal wiederfinden würden, das wäre schon toll, weil man halt, ich meine, es ist auch nicht gegeben, dass es nochmal auftaucht. Ich hatte das mal gelesen, es gibt so Paper, die sagen, mit nochmal einem ordentlichen Aufwaschbeobachtung, wenn man da weiterhin null Resultate kriegt, dann kann man es im Prinzip ausschließen als ein wiederkehrendes Signal. Also dann kann man sagen, was auch immer es war, es kam wirklich nur einmal. Das wäre jetzt noch nicht der Gegenbeweis, aber es wäre zumindest mal der Moment, wo wir sagen, okay, vielleicht können wir es auch nicht rausfinden. Oder wir finden es halt nochmal. Das wäre natürlich das Beste.
Ja, das wäre halt der Hammer.
Ja, so wäre es.
Mega cool, genau, ja. Naja, aber bis dahin, ja, bleibt uns jetzt nur abzuwarten.
Ja, und vielleicht uns ein bisschen in die Fantasie zu retten.
Genau, ja.
Und uns Serien angucken, wo was gefunden wird.
Ja, stimmt, ja. Ich habe jetzt gerade Lust bekommen, mir Contact, glaube ich, nochmal anzusehen.
Der ist so toll. Das Geniale an Contact fand ich immer, also in Contact gibt es eben auch dieses Signal und da übertragen die Aliens, um unsere Aufmerksamkeit zu erreichen, die Primzahlen. Und das finde ich großartig. Das ist so simpel und so einfach und doch muss ja eigentlich klar sein, wenn man Mathematik betreibt, dass einem die Primzahl irgendwie auffallen. Und das fand ich auch toll, ja. Der Film ist auch schon alt, ne? Der ist, da gibt es Arecibo auch noch in dem Film.
Ja, aber das ist immer wieder, also ich schaue mir den immer wieder gerne an. Ja,
ja,
also gerade so am Anfang, ich finde ihren Elan und ihre Begeisterung, also das packt mich dann auch immer wieder. Ja,
ja, weil es auch, glaube ich, das schon widerspiegelt. Ich glaube, als Astronom, der sich irgendwie zur Hauptaufgabe gemacht hat, Außerirdische zu finden oder danach zu suchen, da muss man schon immer wieder damit kämpfen, dass man nicht so richtig ernst genommen wird oder dass manche Leute halt das als Zeitverschwendung ansehen. Aber ich kann da nur sagen, aus meinem eigenen Gebiet, da bei den Exoplaneten, bevor der erste gefunden wurde, 1995 hat man auch gesagt, das ist Zeitverschwendung, da gibt es kein Geld dafür, weil offensichtlich gibt es Planeten nur im Sonnensystem. Und heute wissen wir, dass es nicht so ist.
Genau, manche sind eben ihre Zeit einfach voraus.
So ist es.
Das ist ja ganz gut, genau. Und wenn die dann auch was finden, toll wäre. Und jetzt ist es ja schon fast was Normales, Exoplaneten.
Genau, kennt jeder.
Sehr, sehr cool. Na gut. Ja, hast du noch was zum Wow-Signal hinzuzufügen? Irgendwelche, weiß nicht, wenn du vorhin eingangs erwähnt hast, dass du immer wieder auf falsche Eindrücke oder so stößt?
Ja, lustigerweise gibt es etwas, ich weiß nicht, ob das ist nur so eine kleine Randnotiz. Ich habe mal recherchiert und dann eben kam ich auf YouTube immer wieder auf diese akustischen Signale. Und das ist immer das Gleiche, was da als Wow-Signal verkauft wird. Das ist so Rauschen mit so einem Piepston drin. Und das ist tatsächlich ein, ich habe es wieder vergessen, rückwärts gespieltes oder ganz stark verlangsamter Funkspruch. Aber von der Erde natürlich. Also es ist der totale Fake, weil das Wow-Signal ist kein...
Ich kenne das gar nicht. Also
vielleicht bin ich da auch nur in so ein Rabbit Hole reingefallen. Was ganz Komisches gestoßen. Aber das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Also das Wow-Signal existiert an sich als diese Abfolge von Buchstaben. Man kann das sicher irgendwie akustifizieren, sag ich mal, wenn man da einfach so ein, aber das ist diese Welle, die man da sieht, also diese Kurve, und das ist sicherlich kein Funkspruch, also somit kann man sich sicher sein, genau, und das ist halt in den 70ern aufgenommen worden, also da mehr als diese Buchstabenfolge gab es halt damals nicht, ich glaube wirklich auch noch mit so einem uralten Drucker, der das dann ausgedruckt hat, also das
schaut recht cool aus,
ist schon sehr oldschool, ja.
Ja, total, sehr retro, ja.
Genau.
Wir werden wahrscheinlich nicht Radioprogramme von Aliens empfangen, also kein Musikprogramm oder so, ja. Auch von der Sonne nicht.
Nope.
Das sind auch andere Radiowellen. Genau, ja, also dass man das vielleicht auseinander dividiert.
Ja, ich finde das schon toll, dass diese Radiowellen, die hörbar gemacht werden, auch zum Beispiel jetzt vom Planeten oder so, wenn man da, aber das ist natürlich, also fake ist das nicht, aber das ist modifiziert, ja, weil im All kann man nichts hören und das ist einfach nur das Hörbarmachen von elektromagnetischen Wellen, die ja eigentlich nichts mit Ton zu tun haben, aber es kann schon abgefahren klingen.
Ist halt ganz schwierig, ja, weil du eben Radiowelle sagst, Radio, ja, und wird halt sofort Musik damit assoziieren.
Ja.
Oder halt zumindest einen Ton, ja.
Ja, absolut. Und das ist halt, die Radiowellen an sich sind, ich glaube, vielleicht kann man es so ausdrücken, Radiowellen sind halt die Träger für das, was wir dann da übertragen, also Musik oder Ton oder eben auch Nachrichtendaten kann man ja auch so übertragen und auch nach sowas sucht
genau,
man
ja.
Aber wenn ich da jetzt nur Radiowellen mit einem Teleskop empfange, dann höre ich da jetzt nicht die Alien-Radiostationen, die mir irgendwas erzählen, leider.
Ja, und uns werden wahrscheinlich auch keine Aliens hören, nehme ich mal
an. Ja, ich denke es nicht. Wahrscheinlich nicht.
Nee. Das ganze Online-Zeug, wir sind alles in Kabeln und so.
Eben, grauenvoll. Das kriegt ja keiner mehr mit.
Ja, eben, genau. Geht gar nichts mehr. Also machen wir die Sendung für euch, liebe Hörer und Hörerinnen.
Keine Aliens, nur für irdische Zuhörerinnen.
Ja, genau. Damit kommen wir auch schon zum Ende von unserer Sendung hier. Also Sendung, jetzt bin ich auch schon im Radioprogramm.
Die Morning Show.
Ja, genau. Wir sind ja gleich mit dem Radio. Okay, nein, wir sind immer noch ein Podcast.
So, so,
ja. Ja. Danke auf jeden Fall. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht hier mit dir.
Ja.
Und fand das super spannend. Also ich finde das Thema nach wie vor sehr interessant. Ich finde auch Radioastronomie, wie gesagt, echt super.
Cool.
Also wenn man sich das immer wieder vergegenwärtigt, was da geleistet wird, das ist echt eine tolle Sache. Und wenn ihr den Podcast auch toll findet und sagt, okay, wir machen auch eine tolle Sache hier, dann könnt ihr uns natürlich gerne unterstützen. Und zwar ist das möglich über PayPal oder ihr könnt auch ein Abo abschließen und zwar über Steady oder Patreon. Das haben die Angelika und der Andi gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke für eure Unterstützung
Mega. Und
euer Commitment hier.
Und wenn ihr uns danken möchtet, sehr gerne auch in Form von Bewertungen oder Feedback. Das hilft immer ganz viel und folgt uns natürlich auch, wenn ihr möchtet und empfehlt uns weiter an andere Leute, die genauso Astronomie begeistert sind. Auch das hilft natürlich. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schickt die gerne an kontakt@cosmiclatte.at. Oder auch schaut auf die Webseite cosmiclatte.at und ansonsten findet ihr uns auf Instagram und auch Twitter.
Also X heißt das ja jetzt.
Ah, das heißt jetzt X. Entschuldigung, ehemals Twitter, so ist es.
Ich vergesse es auch immer wieder, kein Problem. Ja, genau. Also ihr findet auch dort alle Links natürlich, auch auf unserer Cosmic-Latte-Seite, eben auch zu PayPal und Steady und Patreon. Und natürlich findet ihr auch das tolle Bild vom Wow-Signal.
Das stimmt natürlich. Das sollte man sich mal angucken. Ja, das kann weiterhelfen beim Verständnis.
Ja, und ansonsten bleibt uns immer noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal wird dann die Elke übrigens wieder dabei sein, nach ihrem langen Urlaub. Also dann bis zum nächsten Mal. Und ja, habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ich kenne ja die Golden Record und so, ja, aber ich habe mir halt nie Gedanken darüber gemacht, ob da ein Plattenspieler mit an Bord ist und die ganze Zeit spielt und so, ja. oder eben, ob sich die Aliens dann erst einen Plattenspieler bauen müssen, dass die das abspielen können und so.
Nee, der ist mit an Bord, glaube ich, ne? Also da sind diese Instruktionen auch drauf, wie man den nutzen soll.
Wie man den abspielt, ja schon, gell? Ja, okay, dann erinnere ich mich da schon.
Ja, ja, genau.
Okay.
Ja.
Jesus.